Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt. Im Podcast Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Heute sprechen wir darüber, was klimaneutrale Wolle, die ohne Tierleid und menschliche Ausbeutung hergestellt wird, mit effektivem Altruismus zu tun hat. Mein Name ist Jürgen Schöntauf. Ich begrüße ganz herzlich wieder alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu meinem Podcast Gewinn mit Sinn. Und natürlich ein ebenso herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast Patrick Gruban, der Inhaber und Mitgeschäftsführer ist, glaube ich, ich will das jetzt nicht falsch sagen, sonst musst du mich gleich korrigieren, von Rosie Greenwool und der auch bei effektivem Altruismus eine führende Rolle mitspielt. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Gespräch. Hallo Patrick.
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung.
So, das ist natürlich dann direkt eine Frage. Was war denn zuerst da, die Gründung von Rosie Greenwool mit deiner Partnerin oder das Engagement in dem gemeinnützigen Verein Effektiver Altruismus Deutschland? Denn dort gibt es ja, habe ich gesehen, einen 5-Punkte-Plan für eine Karriere mit Sinn.
Ja, meine Frau Rosi und ich, wir haben 2012 sind wir auf die Idee gekommen, mit dem Thema Wolle, Bio-Wolle anzufangen und haben uns angeschaut, was kann man machen, um Tierleid zu verringern. Also wir wollten etwas Gutes tun, etwas Gutes auch mit unserer unternehmerischen Erfahrung, mit unserem unternehmerischen Hintergrund. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich das Thema effektiver Altruismus nicht. Und es erschien uns als gute Möglichkeit, den Tieren zu helfen, indem man bessere Wolle einkauft mit besseren Tierschutzstandards. Das war eigentlich so der Hintergrund, wie das Ganze auch anfing.
Ja, jetzt hast du gerade, muss ich mal einmal kurz da reingehen. Du hast gerade gesagt, mit eurem unternehmerischen Hintergrund, hattet ihr schon Erfahrung mit Unternehmensgründungen? War das gar nicht euer erstes Unternehmen, das ihr gegründet habt?
Ja, ich habe direkt nach dem Abitur angefangen, mein erstes Unternehmen mit aufzubauen mit 3 Mitgründern. Das war damals im Softwarebereich. Das war in den 90er Jahren, wo das Thema Internet ganz frisch war und ja, die ersten Leute damit experimentiert haben. Und in dem Umfeld haben wir zu viert ein Unternehmen aufgebaut für Kommunikationssoftware, Chatsoftware im Internetbereich, das dann auch mit Venture Capital groß geworden ist. Wir hatten zu Spitzenzeiten über 100 Mitarbeitende mit dabei. Das Ganze ist aber mit dem Dotcom-Crash dann rund um 2000 dann auch nicht mehr weitergegangen. Die Erfahrung, auch Leute einzustellen und ein halbes Jahr später zu kündigen, hat mich dann geprägt im Sinne von, sowas möchte ich nicht nochmal mitmachen. Ich möchte das nächste Mal, wenn ich wieder etwas Unternehmerisches tue, das nachhaltig aufbauen. Das habe ich dann auch mit der zweiten Firma gemacht, die war auch im Softwareumfeld, war aber kleiner und hat sich mehr um Softwarelösungen für andere Unternehmen gekümmert, war im Finanz- und Bankenumfeld unterwegs. Und in dem Umfeld habe ich dann irgendwann mal gemerkt, da fehlt mir der Sinn. Also da ist zwar jetzt nicht mehr das Thema, dass ich Leute einstelle und dann schnell wieder kündigen muss, aber trotzdem war ich in einem Umfeld, wo es darum ging, im Finanzbereich ein bisschen was besser zu machen, hier etwas ein bisschen schöner zu machen, schnellere Abläufe zu machen. Das hat zwar mir einiges an Einnahmen beschert, aber es hat eben keinen Sinn gemacht für mich. Und das waren dann so meine unternehmerischen Erfahrungen, wo ich gesagt habe, ich konnte mich entfalten, ich konnte spannende Themen aufbauen, aber es waren keine Sachen, wo ich gesagt habe, da verändere ich etwas in der Welt zum Guten.
Es ist ja der Weg von der IT zur Wolle nicht gerade so ganz schlüssig. Wie ist es denn dazu gekommen? Weil das ist ja schon, finde ich, ein ziemlich krasser Schritt.
Ja, es war wirklich so ein Verlangen danach, etwas zu tun, was etwa haptisch ist, was etwas nachhaltiger ist, was länger auch wirkt. Im IT-Bereich ist es so, dass viele Projekte sehr schnelllebig sind, viele Projekte auch, an denen man arbeitet, gestartet werden und gar nicht umgesetzt werden, weil die schon veraltet sind, wenn die dann auf den Markt draufkommen. Leute können sehr einfach Sachen anfangen. Um etwas zu programmieren, braucht man oft nicht viel mehr als einen Computer. Und da war für uns ein Produkt, wie eben etwas aus Wolle zu machen, war eigentlich so das Gegenteil. Das ist eine Es gibt eine lange Tradition, wie Wolle zum Selberstricken gesponnen wird. Also das ganze Thema Spinnverfahren ist ein langer Hintergrund. Das ganze Thema Tierhaltung, Schafe sind eine der Tierarten, die als längstes von Menschen überhaupt gehalten werden. Also da gab es sozusagen eine Verbindung auch, die das Ganze längerfristig gemacht hat. Und gleichzeitig war es so, dass wir gesehen haben, mit dem Hintergrund von IT-Wissen kann man auch was in einem ja sehr traditionellen Bereich verbessern und ja auch die Prozesse verbessern, die vielleicht Leute, die traditionell aus diesem Bereich kommen, nicht so gewohnt sind. Das heißt, was ich gemacht habe, war, dass ich als erstes eine Software geschrieben habe, um das ganze Thema der Lieferketten zu automatisieren und ja, so ein Supply Chain Management System auch zu implementieren, gleichzeitig auch ein Shop-System und so weiter. Das heißt, es war das Thema, das IT-Know-how in einen traditionellen Bereich reinbringen, war auch ein Thema mit dabei. Aber im Vordergrund stand wirklich diese Geschichte, wie kann man etwas nachhaltig längerfristig machen und gleichzeitig, wie kann man etwas besser machen.
Ja, ich habe ja in der Einleitung schon drüber gesprochen. Ihr macht das ohne Tierleid und menschliche Ausbeutung. Und du hast jetzt das Stichwort Lieferkette da reingebracht. Ihr habt mit der Software euch natürlich dann mit der Lieferkette beschäftigt. Und wie habt ihr das dann oder wie kam der Ansatz da rein, sich das anzuschauen, dass ihr gesagt habt, okay, in der Lieferkette, da steckt ja das dann in der Regel drin. Das ist ja jetzt auch mit dem Lieferkettenschutz-Sorgfaltspflichtengesetz, Bandwurm-Gedöns, da wart ihr dann ja schon viel weiter davor schon damit tätig. Wie habt ihr das angepackt? Das würde mich wirklich mal interessieren.
Ja, was wir festgestellt haben, also meine Frau strickt sehr gerne selber und sie strickt sehr gerne mit sehr weicher Wolle. Typischerweise ist es Merino-Wolle, die man jetzt auch im Sportbereich kennt. Das ist auch so die weichste Schafwolle, die wir auch normalerweise verwenden weltweit. Und ja, Merino-Wolle ist sehr schön, hat sehr schöne Eigenschaften, hat aber einen großen Nachteil. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass die meiste Wolle aus Australien kommt und dort ein Verfahren verwendet wird, das sich Mulesing nennt. Dabei wird den Lämmern, jungen Lämmern, ein Stück von ihrer Haut am Hinterteil abgeschnitten und
Oh.
das ohne Betäubung. Es ist ja, sehr schmerzhaft, so wie es sich auch anhört für die
Also,
Tiere.
wozu dient das? Also, ich bin ja Laie dabei. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, was das damit zu tun hat, dass man jetzt da bessere
Genau.
oder schneller die Wolle gewinnen kann. Das ist ja wirklich Tierquälerei.
Ja, das Verfahren wurde entwickelt in den 20er Jahren, weil es in Australien eine gewisse Fliegenart gibt, die ihre Maden am Hinterteil von den Schafen ablegt. Man muss dazu sagen, Merino-Schafe wurden so gezüchtet, dass sie möglichst viel Wolle haben und viel Wolle bekommt man dann, wenn man viel Haut hat. Das heißt, die Schafe sind sehr faltig und in diese Hautfalten kann diese Fliegenart auch Maden ablegen. Das heißt, man muss etwas tun, damit die Tiere nicht eben auch durch die Fliegenmaden gequält werden. Und das einfachste und billigste Verfahren ist eben, den Tieren etwas Haut abzuschneiden, das Ganze vernarbt und dann können diese Fliegen eben nicht ihre Maden mehr ablegen. Nur dieses Verfahren könnte auch mit Betäubungsmittel durchgeführt werden, wird es aber meistens nicht, weil das paar Cent teurer ist und in der Massenproduktion, wenn da keine Nachfrage ist, das nicht gemacht wird. Oder man könnte eben Schafe auch anders auch züchten. Oder man kann diese Wolle eben auch aus anderen Ländern beziehen, wo das nicht durchgeführt wird. Und da haben wir eben angesetzt, haben gesagt, es muss doch möglich sein, diese Merino-Wolle auch zu bekommen ohne dieses Verfahren. Haben dann eben uns auseinandergesetzt mit verschiedenen Lieferanten, Ländern, haben festgestellt, in Argentinien gibt es diese Fliegenart nicht. Und haben dann auch gesagt, wenn wir das schon machen, dann wollen wir eben auch, dass auch andere Tierschutzstandards eingehalten werden, dass das Ganze auch biologisch hergestellt ist, weil wir eben nicht vor Ort sein können. Wir können auch nicht auf den Farmen sein, kontrollieren, wie dort Schafe geschert werden, wie ja auch andere Standards eingehalten werden. Und von daher haben wir eben auf einen Standard gesetzt, der eine Zertifizierung, die durch die gesamte Lieferkette durchgehalten wird. Und das ist bei uns der Global Organic Textile Standard, der von eben den ersten Produzenten bis zu uns in allen Stufen auch kontrolliert wird und entsprechend hohe Standards auch verlangt.
Ja, sehr cool. Jetzt sagst du gerade, die Wolle von euch kommt dann hauptsächlich aus Argentinien. Ihr sagt aber auch, dass ihr eure Wolle klimaneutral herstellt. Wie bekommt ihr das hin?
Genau, also wir haben eine Untersuchung machen lassen, wo wie viel CO2-Äquivalente anfallen. Und Was mich auch selber erstaunt hat, war, dass der Transport von Argentinien nach Europa ja weniger als 5% an den Gesamt-CO2-Ausstoß ausmacht. Der größte Anteil ist das Schaf selber. Man muss einfach sagen, Wiederkäuer, Schafe, Kühe sind CO2-Emittenten. Also die kommt man nicht drum herum zu sagen, dass das auch ein Faktor mit dabei ist. Und wir haben uns eben angeschaut, wie können wir das, was eben bei der Schafwolle nicht vermeidbar ist, wie können wir das zumindest ausgleichen? Bis jetzt haben wir das gemacht über CO2, ja, Zertifikate, eben den klassischen Ausgleichsthemen. In Zukunft wollen wir das machen, indem wir den gleichen Betrag, den wir sonst nutzen würden zum Ausgleich, noch effektivere Organisationen spenden, die im Bereich Klimawandel unterwegs sind. Und da ist sozusagen dann auch die Brücke zu dem Thema effektiven Altruismus, den ich eben erst später kennengelernt habe, nachdem wir auch die Firma schon länger hatten, nämlich diese Frage, gibt es eigentlich noch effektivere Arten, Tieren zu helfen, dem Klima zu helfen oder generell auch große Probleme auch anzupacken der Menschheit?
Jetzt noch vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerne stricken, sich so ihre Wintersocken und Pullover stricken. Es geht ja auch bei dem Thema Wolle anscheinend um das Thema menschliche Ausbeutung. Wo findet die genau statt? Weil ich denke, dass viele Menschen sich tatsächlich überhaupt keine Gedanken machen, wo denn die Wolle, die sie so täglich kaufen, überhaupt herkommt oder unter welchen Bedingungen das überhaupt alles hergestellt wird, schätze ich mal.
Wenn wir unsere Zertifizierung nach dem Global Organic Textile Standard machen, dann müssen wir auch einen Teil davon, ist eine Risikoanalyse, wo wir uns auch anschauen, in welchen Ländern wird die Wolle auch verarbeitet und wie groß sind die Risiken auch dort, dass Leute entsprechend in der Produktion, dass es dort Ausbeutung geschieht. Dadurch, dass wir eben nur Produkte kriegen, die auch zertifiziert sind, arbeiten die Zertifizierer auch vor Ort und schauen sich das an. Wir arbeiten auch rein mit europäischen Produzenten beim Spinnen und Färben. Von daher ist das Risiko generell geringer. Grundsätzlich muss man sagen, dass ein Großteil der Textilproduktion weltweit in Südostasien passiert und dort kommt es wirklich eben auf die einzelnen Länder drauf an und eben auch die jeweils drauf an, wie dort kontrolliert wird, welche Arbeitsbedingungen auch herrschen. Von daher ist das für Konsumenten schwierig auch zu sehen, wenn man eben nicht Produkte hat, die auch nach einem entsprechenden Standard hergestellt sind. Und ja, das sind sozusagen verschiedenste Arten von Möglichkeiten der Ausbeutung, die im Textilbereich passieren kann. Wir haben auch bei der große Skandal der letzten Jahre war wahrscheinlich das Thema der Einsturz der Rana Plaza Fabrik. Das war etwa vor 10, 15 Jahren etwa, dass die ganze Branche auch aufgerüttelt hat und viele Leute auch dazu gebracht hat, zu hinterfragen, wo kommen eigentlich die Textilien her, wo wurden die produziert? Ich glaube, viele Produzenten haben angefangen, dann Verbesserungen einzuführen, nur sind diese oft für KonsumentInnen auch nicht so transparent. Und ja, ein Siegel wie eben Global Organic Textile Standard geht da sozusagen durch die gesamte Lieferkette. Es gibt auch andere Standards, aber für uns war das ein sehr, ja, nachvollziehbarer Standard, weil der auch sehr streng ist, jedes Jahr auch nochmal strenger wird. Und eben zum Beispiel werden alle unsere MitarbeiterInnen jedes Jahr interviewt. Die müssen wissen, welche Rechte sie haben und werden gefragt, ob diese Rechte auch eingehalten werden. Sei es, was Arbeitszeiten angeht, sei es, was Ausstattung von Arbeitsräumen angeht. Und das passiert eben bei allen ProduzentInnen in der gesamten Lieferkette auch.
Das heißt, ihr setzt eigentlich schon das automatisch um, was das LKSG jetzt seit 2 Jahren fordert. Das macht ihr eh schon von euch aus auch.
Genau, also das war einerseits eben über den Global Organic Textile Standard, wo das sowieso gefordert ist. Auf der anderen Seite haben wir uns vor 3 Jahren etwa auch nach den Standards der Gemeinwohlökonomie auch haben wir eine Gemeinwohlbilanz erstellt und in einem gemeinsamen Verfahren mit anderen erstellt. Und auch in diesem Zusammenhang ist das Thema Lieferkette, wer arbeitet wie in der Produktion, war ein großes Thema. Und da sind wir dann auch nochmal reingegangen. Also wir haben uns aus verschiedenen Perspektiven uns auch angeschaut und dokumentiert, um dann einfach auch zu sehen, dass wir das, was wir selber machen, dass das nur ein Teil des Gesamten ist. Angefangen eben von den Schafen, von den Schafhaltern über den einzelnen Produzenten, aber auch auf der anderen Seite eben rausgehend, mit wem arbeiten wir eigentlich in der Distribution zusammen, wer sind die HändlerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, wie gehen wir mit denen um. Also diese Blickweise auf die gesamten Stakeholder des Unternehmens war auch ein guter Ansatz, nochmal Klarheit zu kriegen, wie stehen wir in diesem Gesamtzusammenhang auch.
Und eure Wolle, bekommt man die nur über eure Webseite oder verkauft ihr die auch ganz klassisch im Ladengeschäft, dass dann dort alle die kriegen können?
Die Wolle gibt es auch in Ladengeschäften. Also wir verkaufen etwa so die Hälfte online, die Hälfte über Ladengeschäfte in Europa vorwiegend, etwas auch in den USA und ein paar anderen Ländern. Aber das Hauptgeschäft sind wirklich kleine Wollläden. Und da ja, sind wir auch sehr froh, mit vielen kleinen Läden zusammenzuarbeiten, denen auch Bedingungen anzubieten, die einfacher sind als bei anderen. Also bei uns können Wollläden auch Kleinstmengen einkaufen und müssen nicht große Pakete abnehmen. Wir haben auch Zahlungsbedingungen, die einfacher sind. Wir haben während Corona-Zeiten haben wir zum Beispiel einen Teil unserer Online-Verkäufe direkt an die Läden zurückgegeben, die in der Zeit nicht aufhaben konnten. Also von uns,
Wow.
Von unserer Seite war das auch wichtig, dann auch die zu unterstützen und zu sagen, wir zeigen uns solidarisch auch in der gesamten Lieferkette von den Produzenten bis hin eben zu den kleinen Läden.
Ich glaube, da nähern wir uns jetzt so langsam dem anderen Thema an, ne, dem effektiven Altruismus. Ich habe auch auf eurer Webseite gesehen, die wird übrigens nur für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, wir verknüpfen die natürlich unten wieder in den Shownotes, sodass ihr da euch über das Unternehmen Rosie Greenwool und natürlich auch über den effektiven Altruismus ausgiebig informieren könnt. Aber ich habe da auch gesehen, dass ihr eine ganze Menge Geld spendet, zum Beispiel Schutz der Menschen vor Malaria, aber auch zum Tier-Naturschutz. Das heißt, der Verkauf von klimaneutraler Wolle ist durchaus lukrativ, könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ja, also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema effektiver Altruismus zu beschäftigen, ich bin zufällig auf das Thema gestoßen, war mein erster Impuls zu
Kannst du kurz
sagen,
sagen, wann das dann war?
Ja, also 2015 war ich eine Zeit lang in den USA auch, oder wir waren zu zweit in den USA unterwegs. Und dort habe ich dann eben über das Thema effektiver Altruismus gelesen. Das hat mich zurückgebracht zu etwas, was ich schon früher gemacht habe, schon als Kind, dass ich auch schon 10% meines Taschengelds gespendet hat. Das war so ein bisschen religiös beeinflusst zu der Zeit, so ein Zehnt zu geben. Das hat für mich Sinn gemacht, auch für die Leute, denen es nicht so gut geht. Und das ist durch das Unternehmertum aus den Augen verloren gegangen.
Ich muss trotzdem einmal dazwischen fragen. Also als Jugendlicher ist das ja schon ungewöhnlich, dass man diesen Gedankengang hat. Warst du da stark von deinen Eltern geprägt oder tatsächlich über Kirche? Wo kam das her?
Ja, wir waren jetzt keine sehr religiöse Familie, aber als ich das gehört habe, dass so diese Norm auch von religiösen Seite, sei es jetzt von der christlichen Kirche, als auch von jüdischer Seite oder auch von anderen Religionen, dass in vielen Religionen so dieser Zehnt für Leuten abzugeben, denen es nicht so gut geht, dass das als Norm gesehen wird, und fand ich das sehr nachvollziehbar. Also es hat einfach intuitiv für mich Sinn gemacht. Und ich habe eben angefangen, auch einer Hilfsorganisation aus dem kirchlichen Umfeld, die etwas für den globalen Süden auch gemacht hat, den Geld auch zu spenden. Ja, das hat sozusagen, war so ein intuitives Thema für mich. Ich bin dann aber später aus der Kirche ausgetreten, als ich angefangen habe mit dem Unternehmertum. Für mich hat das keine Verbindung mehr, aber dieser Sinn für, ich möchte weiterhin was geben. Also ich habe dann einfach das, was ich früher an Kirchensteuer gezahlt hat, habe ich dann einfach gespendet. Und das hat sich dann weitergezogen. Und als ich über effektiven Altruismus gehört habe, war für mich das nochmal, hat es für mich Klick gemacht, zu sagen, ich will weiter was geben, ich will weiter was spenden, aber ich möchte auch das Spenden so ähnlich sehen wie das Thema Investment, was ich im unternehmerischen Bereich mache, nämlich ich möchte das optimieren, was ich als Ergebnis rausbekomme. Das heißt, wenn ich etwas tue, was Menschen zugute komme, dann möchte ich, dass es möglichst vielen Menschen zugute komme. Das Gleiche bei Tieren auch oder in anderen Umfeldern. Also sozusagen Spenden mit einem entsprechenden Outcome, mit einem entsprechenden Ergebnis auch zu sehen und verbinden.
Okay, da kann man jetzt ja eigentlich ganz gut sehen, dass da schon eine starke intrinsische Motivation war, die dich jetzt dann letztendlich zu dem effektiven Altruismus geführt hat. Du hast gesagt, du hast es dann in Amerika kennengelernt. Das ist ja eine internationale Vereinigung. Soweit ich das gesehen habe, ich glaube, es gibt es in 70 Ländern, richtig, oder?
Also es ist sozusagen keine zentrale Organisation, sondern es ist erstmal eine Idee. Also die Idee ist jetzt in den 2010ern entstanden, rund um die Universität Oxford von Philosophen entwickelt, mit dem Hintergrund zu sagen, wenn wir Gutes tun wollen, wie können wir möglichst viel Gutes tun mit unseren begrenzten Ressourcen? Also von daher ist es erstmal so eine Idee, die jede Person aufnehmen kann, ohne irgendwie einem Verein beizutreten. Aber es gibt auch auf der anderen Seite so diese praktische Gemeinschaft von Leuten, die sich zu diesen Themen austauschen und versuchen, ganz konkret zu helfen. Das geht einerseits eben in Richtung Organisationen finden, die besonders effektiv schon arbeiten, an denen man spenden kann. Also sozusagen die Suche nach effektiven Spendenorganisationen. Das geht aber auch in die Richtung, neue Organisationen zu starten. Und es geht aber auch in die Richtung, auch Grundsatzfragen zu klären. Also zum Beispiel zu sagen, wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen, ob wir für Menschen oder Tiere spenden, dann kann man das sehr intuitiv machen und sagen, ich habe selber ein Haustier und deshalb gebe ich was für Tiere. Man kann aber auch versuchen, für sich selber auch zu überlegen, wie stark sehe ich den Unterschied zwischen Menschen und Tieren, wie vielen Tieren will ich helfen oder wie muss sozusagen die Kostenabwägung sein, wenn ich bestimmten Zahl von Tieren helfen will oder bestimmten Zahl von Menschen. Also da geht es in sehr in eben philosophische Fragen rein und in teilweise Themen, die man auch mit Forschung klären kann, teilweise aber eben auch nicht. Also das sind sozusagen so Sachen, mit denen sich Leute im Bereich effektiver Altruismus auseinandersetzen, weltweit eben, aber sehr stark geprägt auch aus westlichen Ländern. Und ja, Deutschland ist eines der Länder, wo auch mehr los ist, mehr Leute auch in diesem Bereich unterwegs sind. Trotzdem ist es immer noch eine relativ kleine Bewegung, weil dieser Ansatz, nicht intuitiv zu helfen, nicht dort zu helfen, wo man gerade ein Problem sieht, sondern sich erstmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was sind meine Werte eigentlich, wo möchte ich eigentlich ganz global was helfen, was sehe ich als die großen Probleme zu priorisieren. Das sind so Sachen, die viele Leute erstmal nicht so, ja, oder denen nicht so intuitiv vorkommt.
Ja, ich hab gesehen, es geht letztendlich darum, eine bestimmte Denkweise auch zu leben und stärker in die Gesellschaft reinzubringen. Ich möchte nochmal kurz zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, rund um die Tiere. Ich habe auf eurer Webseite da erstaunliche Zahlen gefunden. Ihr versucht ja auch, euch gegen die Massentierhaltung und dergleichen einzusetzen. Und das sind ja wirklich spannende Zahlen. Ich glaube, die wissen die allerwenigsten nicht. Ihr schreibt hier, 720 Millionen Tiere in Deutschland leben in der Massentierhaltung und 35 Millionen Tiere in Haushalten. Aber für das Wohlbefinden von Nutztieren wird viel weniger investiert. Und das ist jetzt, finde ich, total krass. Für die 720 Millionen Tiere in Massenhaltung wird ungefähr 40 Millionen Euro ausgegeben für deren, in Anführungsstrichen, Wohlbefinden. Aber für die 35 Millionen Tiere in Haushalten steht hier eine Summe von 6.000 Millionen Euro. Das ist ja ein dermaßen krasser Unterschied, wo man eben schon ganz klar sehen kann, wo so unser Fokus liegt und dass es tatsächlich an der Zeit wird, dass wir da mal umdenken.
Ja, richtig. Also das ist so etwas, was eben, wenn man intuitiv vorgeht, wenn man selber Haustiere hat oder die kennt, dann denkt man sehr schnell an, kann man Hunden und Katzen helfen, kann man im Tierheim helfen, im Tierheim was spenden und dort freiwillig mitarbeiten. Und das sind alles Sachen, die schön sind, wenn sie es Leute tun und ich auch sehr unterstützenswert finde, wenn Leute diesen Ansatz haben, ich möchte was Gutes tun. Aber wenn man gleichzeitig eben sieht, wie viel mehr Tiere in Massentierhaltung leben, dann hat man da, na, man kann es negativ sehen, zu sagen, das ist sehr vernachlässigt, da wird zu wenig getan. Man kann aber umgekehrt auch das positiv sehen, zu sagen, ich habe, wenn ich das unternehmerisch anschaue, dann sehe ich sozusagen eine Marktlücke. Ich sehe eine Möglichkeit, da einen größeren Hebel zu haben, einen größeren Hebel, in dem ich helfe, weil dieser ganze Bereich so vernachlässigt ist. Und dass viele Leute denken jetzt erstmal bei Massentierhaltung, ah, okay, ich muss meine Ernährung umstellen, was sicher für viele Leute auch ein wichtiger Aspekt ist, aber mit Geld an Organisationen, die in diesem Bereich arbeiten, kann man vielleicht einen größeren Hebel haben, der auch, ja, der sozusagen gar nicht so schwer ist. Also man muss vielleicht gar nicht so viel Geld in die Richtung geben, um einen größeren Ansatz zu haben. Denn Organisationen, die in dem Bereich arbeiten, haben festgestellt, dass ein wichtiger Hebel ist, tatsächlich mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Also ganz konkret zum Beispiel mit Supermarktketten und die Supermarktketten zu fragen, hättet ihr nicht Lust, Tierwohlstandards anzuheben, also aus Tiere nur oder Tierprodukte nur aus besserer Haltungsbedingungen zu kaufen. Und wenn man dazu sozusagen einen Supermarkt findet, der dort mitmacht, dann ist es um einiges einfacher, die nächsten Supermärkte zu kriegen. Auch unter diesem Voraussetzung, dass man dann sagt, naja, wenn du übrig bleibst und der letzte Supermarkt bist, der noch sehr schlechte Produkte anbietet, dann starten wir vielleicht eine Kampagne gegen dich. Und das ist natürlich ein Reputationsrisiko, das sehr schwierig ist. Also das sind solche Ansätze, die in dem Bereich relativ einfach sind im Sinne von, da werden Millionen von Tieren auch beeinflusst.
Ja, ich fürchte jetzt allerdings nur, wir sind ja schon auch ein Unternehmer-Podcast und ich hoffe, es hören auch mal viele Unternehmer, Unternehmerinnen zu. Nur ich glaube, die meisten werden vielleicht jetzt eher das Leuchten in den Augen bekommen haben, wenn sie hören, oh wow, 6.000 Millionen Euro kann man bei den Haustieren verdienen und wir wissen alle, der Hund und die Katze sind dem Menschen näher als das Schnitzel auf dem Teller. Dann werden vielleicht eher viel mehr sagen, oh, mal gucken, welchen Teil von diesem Riesentopf können wir absahnen, als dass sie sagen, naja, bei 40 Millionen jetzt für die Nutztiere, da muss man jetzt ja nicht viel machen. Aber der Ansatz, den ihr habt, ist natürlich schon super und er ist vollkommen richtig und er ist vollkommen korrekt. Aber das ist ja nicht das Einzige. Ich habe hier noch so ein paar andere Sachen rausgesucht. Zum einen, ihr sucht ja auch Möglichkeiten, wie man Pandemien, ja, ich will jetzt nicht sagen, Pandemien verhindern will, aber wie man da besser drauf reagieren kann. Und habt ihr auch ganz interessante Zahlen zu zusammengetragen. Zum Beispiel wurden zwischen 2012 und 2019 für die Pandemieprävention 120 Millionen Euro pro Jahr ausgegeben, während für die Terrorismusbekämpfung 260 Millionen, also mehr als das Doppelte pro Jahr ausgegeben wurde. Werden viele Deutsche sagen, ja, natürlich, Terrorismus ist ja auch eine Riesenbedrohung, aber, und das ist jetzt das Spannende, in der Zeit zwischen 1970 und 2020, habt ihr hier geschrieben, sind ungefähr 500.000 Menschen durch Terrorismus ums Leben gekommen. Wahnsinnszahl, ganz ohne Frage. Aber allein Covid-19 hat von 2020 bis 2022 21 Millionen Menschen das Leben gekostet. Und hier kann man natürlich sehen, das ist eine Riesendiskrepanz. Und ich denke, das liegt auch daran, dass natürlich viele Menschen diese Zahlen gar nicht kennen, die Fakten einfach nicht kennen. Das wird oft sehr, sehr stark aus dem Bauch entschieden. Und da habt ihr euch auch so ein bisschen zur Aufgabe gesetzt, da mal gegen vorzugehen, stärker die Fakten nach vorne zu bringen, zu sagen, okay, lass mal gucken, wo müssen wir eigentlich aufgrund der Zahlen besser ansetzen? Ist das auch für euch so diese Denkweise, die dahinter steht?
Ja, also das geht in eine ähnliche Richtung zu sagen, die meisten Menschen haben, oder möchte ich das anders formulieren, für uns ist es generell als Menschen schwierig, mit großen Zahlen umzugehen. Also wenn wir 10 Millionen oder 10 Milliarden hören, dann hört sich das erstmal sehr ähnlich an, aber der Unterschied 1.000-mal so viel ist ein Riesenunterschied. Und das ist etwas, was so grundsätzlich dazu führt, dass wenn man denkt, man kann irgendwo helfen, wenn man auch gerade was in den Nachrichten hört, Terrorismus sind eben Ereignisse, die sehr nachrichtenträchtig sind, wenn durch Terrorismus ein oder zwei Personen getötet werden, dann ist das eine große Meldung wert. Und wenn das sehr oft zusammenkommt, dann fühlt sich das so an, als wäre das eine große Quelle von vielen Toten. Und es ist ja auch alles schlimm und eben führt ja auch dazu, dass man viele Leute sich verunsichert fühlen und so weiter. Also das möchte ich alles nicht runterreden. Gleichzeitig ist es aber eben so, dass was vieles passiert weltweit, was eben auch große Einflüsse hat. Also eben zum Beispiel das Thema, dass jederzeit eine neue Pandemie aufkommen könnte, auch eine Pandemie, die noch tödlicher ist als Covid, dass zum Beispiel in Labors an Erregern geforscht wird oder auch neue Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz es einfacher macht, neue Erreger zu entwickeln. Das sind alles Themen, die dazu führen könnten, dass wir wieder eine neue Pandemie haben. Und nach Covid hat eben auch einiges sozusagen an der Prävention wieder nachgelassen. Also von daher ist das immer noch ein sehr vernachlässigter Bereich, also wo relativ gesehen für das, was passieren könnte, wenig getan wird. Und man kann eben auch sehen, dass die Leute im Umfeld effektiver Altruismus auch schon vor Covid an diesen Bereichen einiges investiert haben, weil eben das schon vorhersehbar war, dass irgendwann mal in den nächsten Jahrzehnten eine Pandemie kommen könnte und es gut ist, jetzt schon gewisse Gelder auch in diesen Bereich reinzusetzen. Also das sind so Sachen, wo man eben über das Nachdenken drüber, welche Probleme könnten tatsächlich große globale Probleme sein, auch mit statistischen Methoden zu sagen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht riesig ist, ist sie trotzdem groß genug, dass wenn man die Wahrscheinlichkeit mal dem Problem multipliziert, dann merkt, das ergibt einen großen Wahrscheinlichkeitswert. Und ja, diese Art der Denkweise, der Ansätze bringt Leute im effektiven Altruismus teilweise zu Ergebnissen, die intuitiv auch sind, teilweise aber ein bisschen unintuitiv sind. Aber es hilft sozusagen, tatsächlich diesen Schritt zurückzunehmen, bevor man dann überlegt, wo kann ich denn auch konkret mithelfen.
Und das ist dann auch das Ziel, dass er die Leute wirklich animiert, auch Unternehmen dazu animiert, in diesen Bereichen sich stärker zu involvieren. Also so habe ich das auch wahrgenommen, dass ihr auch so einen Fünf-Schritte-Plan habt, um damit eben zum Beispiel Startups zu unterstützen.
Der Fünf-Schritte-Plan, den wir beim Verein Effektiver Altruismus in Deutschland auch für Leute anbieten, ist erstmal für individuelle Personen, sei es jetzt Leute, die ein Startup gründen wollen oder schon eins haben oder die auch in andere Karriere reingehen wollen, wo wir Leute auch helfen, erstmal zu identifizieren, was macht überhaupt eine Karriere mit Sinn für sie aus und dann reinzugehen in diese Frage, was denke ich eigentlich, sind die größten globalen Probleme. Also, dass man für sich selber auch nochmal erkennt, auf was möchte ich eigentlich hin optimieren, möchte ich eben auf etwas arbeiten, was in Richtung Menschen oder Tierwohl geht, in Richtung Menschen heute oder in Zukunft. Also, wie vergleiche ich die unterschiedlichen Bereiche auch? Und wir unterstützen dann eben auch die Leute zu schauen, wie kann ich in diesen Bereichen, wenn ich jetzt so für mich die größten globalen Probleme identifiziert habe, wie kann ich dann auch was beitragen? Also eben, wenn es jetzt eine Person ist, die etwas Unternehmerisches tun möchte, wie kann ich zum Beispiel ein Startup in eine Richtung auch gründen, in einem dieser Umfelder? Ich habe zum Beispiel jetzt aus unserem Umfeld gibt es eine Person, die jetzt gerade auch hier zu Besuch war, die ein neues Startup gegründet hat, wo es darum geht, Leute in den Philippinen zu helfen, beim Testen also Krankenhäusern zu unterstützen, schwangere Frauen zu testen auf Syphilis, weil wenn man schwangeren Frauen eine einfache Gabe an Penicillin gibt bei Syphilis-Erkrankungen in der Schwangerschaft, kann das ungeborene Kind davor geschützt werden. Also das ist sozusagen eine sehr einfache Intervention, wo man als Gründerperson reingehen kann und sagen kann, ich starte eine neue Hilfsorganisation an einem Punkt, wo ich weiß, da kann ich sehr einfach auch was helfen und unterstützen. Ja, genau, und solche Möglichkeiten zu unterstützen, da beraten wir Leute, sei es jetzt eben Leute, die unternehmerisch handeln wollen oder Leute, die auch in andere Karrieren auch mit reingehen wollen.
Ich glaube, dieses eine Projekt, was ihr auch bei euch auf der Website von Rosie Greenwool habt, den Schutz von Menschen vor Malaria, gehört auch ein Stück weit dazu. Den habe ich bei euch auf dem effektiven Altruismus auch wiedergefunden. Das war auch so ein Projekt, hatte ich den Eindruck.
Genau, also wir haben weltweit etwa 600.000 Menschen, die jedes Jahr durch Malaria sterben. Also das sind jetzt mehr Leute, als in Dortmund zum Beispiel leben. Also die Zahl der Menschen, die das
Das
betrifft, ist groß, ist aber etwas,
beeindruckend
was
viel.
man beeindruckend viel, ist aber auch etwas, was wir jetzt nicht so oft in den Nachrichten hören. Dabei ist Malaria recht gut eindämmbar durch eine sehr einfache Maßnahme, nämlich dass man Leuten Netze gibt, die man über das Bett hängen kann und nachts drüber schläft. Die Malaria-Mücken sind vor allem nachtaktiv. Wenn man eben nicht gestochen wird nachts, dann geht die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Malaria bekommt, signifikant nach unten. Und man kann sehr gut testen, indem man eben auch einigen Leuten diese Netze gibt und anderen nicht, wie gut diese helfen. Und daraus kann man dann auch ergeben, berechnen, dass Bettnetze gegen Malaria eine der günstigsten Möglichkeiten sind, tatsächlich Menschenleben zu schützen. Und daraus hat sich eine Hilfsorganisation gegründet, nennt sich Against Malaria Foundation, die eben schon lange von Menschen im Bereich effektiver Altruismus unterstützt wird. Und das machen wir eben auch bei Rosie Greenwool, dass wir da einen Teil unseres Gewinns auch hinspenden, weil es sehr konkret ist. Es ist sehr auch nachvollziehbar. Wir unterstützen oder wir animieren auch unsere Kundinnen dort einmal pro Jahr durch eine Spendenaktion mit auch was zu unterstützen. Und dadurch können wir gleichzeitig mit unseren Kundinnen und anderen aus der Branche auch etwas tun und wirklich etwas verändern.
Ja, aber es ist auch krass, ne? Wenn man die Zahlen vergleicht, auch wenn man natürlich nicht Äpfel und Birnen vergleichen kann. Wir haben in einem Zeitraum von 50 Jahren 500.000 Tote durch Terrorismus. Das ist natürlich eine gewaltige Zahl, aber jedes Jahr sterben immer noch 600.000 Menschen durch Malaria. Das ist einfach eine viel, viel höhere Zahl. Wenn ich diese 600.000 mal die 50 Jahre nehme, dann ist das unvorstellbar, was da zusammenkommt. Und ich denke, das sind tatsächlich mal Zahlen, Fakten auch, die wir uns mal bewusst machen müssen, um auch mal zu sehen, wo ist wirklich wichtig, sich aufzuregen, womöglich, oder eben ganz konkret auch zu helfen. Ein Teil, Thema habe ich hier noch, was ich bei euch auch gefunden habe, was vielleicht auch für Unternehmen oder auch für Startups ja ganz interessant seid. Da seid ihr anscheinend auch ganz gut involviert und unterstützt da auch. Ganz aktuelles Thema natürlich, der totale Hype-Moment, nämlich KI. Und ihr habt hier eine wunderschöne Zahl gebracht, die ich auch sehr, sehr erstaunlich fand. Es gibt so 40.000 Forschende, die sich alleine damit beschäftigen, wie man die KI-Fähigkeiten steigern kann. Aber es gibt nur 300 Forschende, die sich mit dem Problem der KI-Sicherheit beschäftigen. Und da, glaube ich, ist natürlich wirklich noch ein Wahnsinnsfeld für gerade junge Unternehmen oder auch Unternehmen, die sich generell mit Netzsicherheit, mit Internetsicherheit beschäftigen, da mal reinzugehen, weil das scheint noch nicht besonders viel zu passieren.
Ja, wir fanden es, oder ich fand es selber eben auch sehr erstaunlich, als ich die Zahlen zum ersten Mal gehört hat. Die sind, glaube ich, jetzt auch 2 Jahre alt. Vermute mal, die Zahl der Leute, die in KI-Weiterentwicklung arbeiten, hat sich um einiges noch mehr erhöht. Die im Bereich KI-Sicherheit nicht so viel. Es ist einfach natürlich jetzt durch die letzten Entwicklungen der letzten 2, 3 Jahre boomt der Bereich. Die Weiterentwicklung geht sehr, sehr schnell voran. Man hat eben gesehen, wie mächtig Systeme jetzt schon sein können. Und wenn man das eben auch weiter sieht in die Zukunft, dann kann man sich einige Szenarien überlegen, die auch ja existenzielle Risiken für die Menschheit bergen können. Ob es jetzt eben die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit tatsächlich einen großen Rückschlag erlebt, die jetzt aber 1% ist oder bei 10%, sei dahingestellt. Aber die Zahl der Leute, die in diesem Bereich Sicherheit arbeiten, sind im Gegensatz eben zu denen, die an der Weiterentwicklung arbeiten, sehr, sehr wenig. Und das ist für mich auch ein Thema, wo ich denke, wir haben wissen zu wenig über die Technologie, als dass wir uns sicher sein können, dass sie nicht extrem Risiken auch bergen kann. Es geht einerseits um das Thema technische Lösungen entwickeln, also zum Beispiel eine ja, Zertifizierung zu entwickeln, wo wir sagen können, dieses KI-System ist zertifiziert sicher und erst wenn wir das sagen können, dann soll das irgendwie in die Verwendung gehen können. Oder es geht aber auch in Richtung auch politische Lösungen, also zu sagen, welche Regulierungen brauchen wir eigentlich auch, um nicht extrem Risiken auch mit eingehen zu können. Das heißt, wir brauchen Leute, die in technischen Bereichen, aber auch in politischen Bereichen mitarbeiten und gleichzeitig das Wissen auch haben um diese Systeme, also das tiefe Hintergrundwissen, sodass wir nicht die Regulierung der Industrie überlassen, die natürlich auch die Großindustrie, die entsprechende Incentives haben, ja, ihren Agenda voranzutreiben. Also von daher braucht es Leute, die entsprechendes Wissen haben und auch einen ja, unternehmerischen Ansatz im Sinne von Dinge neu starten, neu ausprobieren, neue Organisationen gründen, die auch mithelfen können, diese Risiken einzudämmen, zu entdecken, wo die überhaupt stecken und ja, einfach Gedanken in diesen Bereich reinzustecken.
Das ist ja schon noch ein gewaltiges Feld, was da vor uns liegt. Ich glaube, da stehen wir wirklich tatsächlich noch ganz am Anfang. Aber letztendlich, und das finde ich eigentlich ganz schön, schließt sich jetzt gerade der Kreis, nämlich zu deinem eigentlichen Ursprung. Du kommst ja aus der IT und da sind wir jetzt an einem guten Punkt, finde ich. Tolles Gespräch, vielen Dank. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt. Der Sinnstift. Ich habe ihn dir zugeschickt. Du hast ihn auch. Ich habe es gerade gesehen. Nochmal eine ganz kleine Erklärung für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal dazu zuhören. Das ist meine Mission, die Welt mit hübschen Vergissmeinnicht zu bedecken, denn mein Bleistift, mein Sinnstift, den kann man erstmal fröhlich abschreiben und wenn er dann fertig ist, seine Nutzungsdauer hinter sich hat, ist am oberen Ende eine Kapsel mit Samen, die steckt man einfach in Blumenerde und gießt und dann kommen kleine hübsche Vergissmeinnicht. Dann kommen wir zum Sinnstift.
Der Sinnstift.
Und die Frage dazu an dich, was ist dein ganz eigenes Warum? Warum machst du das, was du machst? Was treibt dich an?
Ja, für mich hat sich eben über die letzten Jahre wirklich sehr stark diese Sinnfrage gestellt. Warum mache ich das auch? Das Warum war früher sehr viel stärker getrieben von, ich mache Dinge, die mich gerade faszinieren, die ich gerade ja interessant finde und an denen ich arbeiten kann. Und was in den letzten Jahren sehr viel stärker dazu kommen ist, ist die Frage, was kann ich geben, was kann ich tun, um die Welt ein Stück besser zu machen? Gerade eben auch aus dem Hintergrund von Nachrichten, die mit großen Problemen zu tun haben der Menschheit, die auf uns einprasseln und zu sagen, wie kann ich für mich eine Ecke schaffen, wo ich sagen kann, das ist das, was ich persönlich jetzt gerade am besten tun kann, also wo ich jetzt am meisten tun kann. Ja, das ist für mich sehr ein großer Antrieb und das gleichzeitig mit Leuten zusammen zu tun, die ähnlich auch an dieser Lösung von großen Problemen arbeiten wollen. Das ist ein sehr großer Antrieb.
Ja, sehr cool. Vielen Dank. Dann kommen wir noch zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Strickst du dir deine Winterpullover und Socken selber?
Ich habe angefangen mal zu stricken und habe dann leider feststellen müssen, dass das einfach nicht das Hobby ist für mich. Ich bin da viel zu ungeduldig und habe zwar sitze gern mit Leuten zusammen, die gerne stricken und genieße die Atmosphäre, aber ich selber bin da einfach zu ungeduldig.
Also du lässt dir lieber stricken.
Ja, wenn
Ist ja auch
dann.
okay.
Genau.
Ja, zweite Frage. Welcher besonders inspirierenden Persönlichkeit bist du bei deiner Arbeit für EAD, also für den effektiven Altruismus Deutschland, mal begegnet?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich sehr vielen Leuten begegne, die sehr inspirierend sind. Ich greife einfach mal eine Person raus, die mir gerade in den Sinn kommt. Anna-Christina Tonsheim ist eine Gründerin, die eine Organisation gegründet hat, die nennt sich Family Empowerment Media. Und die hat angefangen, in Nigeria Radiokampagnen zu starten zur Aufklärung, wie man Verhütungsmethoden richtig einsetzt. Was man festgestellt hat, ist, dass dort Frauen Kinder kriegen wollen und also auf jeden Fall eine große Familie haben wollen, aber oft nicht wissen, wie sie tatsächlich die Zeit zwischen den Schwangerschaften besser auch ja, die Abstände einhalten, so dass die Gefahr von ja, Todesfällen durch die Schwangerschaft nicht so groß ist. Und die haben festgestellt, dass durch eben große Massenmedienkampagnen, Radiosendungen, die Zahl der Verhütungsmittel besser eingesetzt werden können und tatsächlich die Frauen, die Zahl der Frauen, die bei der Geburt sterben, um einiges reduziert werden kann. Und dieser Einsatz von, man sieht ein Problem, man sieht aber auch einen technischen Ansatz, aber ganz konkret auch vor Ort. Man geht nach Nigeria, man arbeitet mit den Leuten, man muss eben auch feststellen, welche Nachrichten funktionieren auch für die, welche Formate funktionieren mit die und das dann umzusetzen. Das war etwas, wo ja, sie geschafft hat, innerhalb von einem Jahr die Organisation zu gründen und eben schon die Zahl der Todesfälle zu reduzieren. Und ja, das ist sozusagen so ein Beispiel für ein Unternehmertum im Bereich der Hilfsorganisation, das ich sehr faszinierend finde und ja, sehr auch inspirierend, wie sie das auch gemacht hat.
Ja, das klingt absolut so. Ich werde mir das auch mal auf jeden Fall angucken und vielleicht schickst du mir mal was dazu, dann kann ich das in den Shownotes direkt mit verlinken. Wäre ja auch vielleicht ganz interessant.
Sehr
Kommen wir
gerne.
zur dritten Frage. Welches Projekt steht als nächstes für dich an? Du machst ja sehr viel und oder sei es jetzt bei Rose Greenwool oder bei EAD, was ist so das nächste große Projekt?
Ja, es sind immer viele Projekte, die gleichzeitig passieren. Ein Thema, an dem ich gerade arbeite, ist eine ja, bessere Unterstützung auch für Leute zu geben, die auch in der Mitte der Karriere stehen. Wir haben im Bereich effektiver Altruismus in Deutschland sehr viele Leute, die auch so am Anfang stehen. Und innerhalb der Bewegung ist eben auch die Frage, wie kann man auch diese Leute besser unterstützen, die auch schon länger mit dabei sind, auch vielleicht immer Leute, die aus der Politik kommen, schon viel mehr Jahre Erfahrung haben, Leute, die eben schon sehr viele Jahre in technischen Bereichen zusammenarbeiten, gerade auch in diesem Bereich der künstlichen Intelligenz. Wie kann man die unterstützen? Das ist so ein Thema, wo ich gerade dabei bin, auch eine weitere Organisation auch unterstütze, die nennt sich Successive, die dort in diesem Umfeld auch Beratung auch macht. Und ja, sozusagen noch in eine weitere Tiefe auch reingeht.
Sehr cool, da haben wir ja noch einiges zu erwarten. Super, vielen Dank. Ja, und vielen Dank auch, dass ihr dieses Mal bei dem Podcast-Gewinn mit Sinn wieder mit dabei wart. Ganz herzlichen Dank natürlich an meinen Gast, Patrick Gruban. Er ist Mitinhaber von Rosie Greenwood und festes Teammitglied bzw. Co-Direktor bei dem gemeinnützigen Verein Effektiver Altruismus Deutschland. Und wie ich schon angekündigt habe, in den Shownotes findet ihr alle entsprechenden Links. Dort könnt ihr euch dann weiter darüber informieren. Und mein Name ist Jürgen Schöntoff von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet ja auch Verantwortung für die Gesellschaft, für die Umwelt und die Menschen zu übernehmen. Und auch heute haben wir wieder gesehen, wie das mit auch vielleicht Produkten geht, wo man auf Anhieb erstmal gar nicht drauf kommt. Wir haben ja schon eine ganze Menge gehabt, sei es von Ladungssicherung über Dentab-Zahnputz oder Zahnpflegetabletten, entschuldige Axel Kaiser, Zahnpflegetabletten ist ganz wichtig, bis hin zum Metallbaubetrieb oder heute eben auch klimaneutraler Wolle ohne Tierleid. Und natürlich, und ich finde, irgendwie passt das sehr gut, man kann das sehr gut unter diesem Thema effektiver Altruismus sehr gut zusammenfassen. Ich finde das wirklich einen extrem spannenden Ansatz, den ich weiter auch mal beobachten werde, verfolgen werde und der vielleicht auch für den einen oder anderen von euch eine interessante Alternative bieten kann. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir auch ein Feedback geben. So, bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn mit weiteren spannenden, inspirierenden Gästen. Und erstmal herzlichen Dank heute an dich, lieber Patrick, auch für dieses inspirierende Gespräch. Danke sehr.
Vielen Dank dir.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.